Elias aus Tischbe in Gilead, 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1, sagte zu Ahab: So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Wow, was für eine Ansage. Man hat den Eindruck, jetzt Elias, wo du es so gewagt hast, bleib dort im Palast und guck mal zu, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber Gott sagt in Vers 2, darauf kam das Wort Jahwes zu Elia: Geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Krit. Die menschliche Logik sagt, lass ihn in der Nähe vom König. Und dass er einwirken kann, Einfluss nehmen kann, mitgestalten kann, die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre. Das ist eine Hammeraussage. Aber Gott sagt, geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Krit. An einen einsamen Ort. Wir wissen gar nicht mehr, wo dieser Bach genau war. An einen einsamen Ort in die Stille, wo er ihn für den bevorherstehenden Auftrag besser vorbereiten konnte. Bach Krit, ein für uns unbekannter Ort. Dieser Name Krit, in Hebräisch Cherit, kommt vom Verb Charat, abgeleitet und bedeutet abschneiden, zurechtstutzen, Dinge wegnehmen, die nicht dazugehören. Abgeschnitten von seinen ganz normalen Aktivitäten und Beziehungen. Zurechtgestutzt werden, währenddem ich isoliert bin, allein mit Gott in der Stille. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Vers 1 wird von einem Mann aus Tischbe in Gilead geredet. In Vers 24 vom gleichen Kapitel wird von einem Mann Gottes geredet. Nach einer solchen Ankündigung könnte man meinen, dass man jetzt erst recht aktiv werden muss. Ich kann mir das vorstellen. Bleib jetzt dort in der Nähe vom König. Um Himmels Willen. Predige das Wort zu jeder Zeit. Kehrt um zu Gott. Hört doch auf sein Wort. Und Gott sagt, nein. Vom Sonnenlicht der Aktivität schickt Gott den Elias in den Schatten der Verborgenheit. Entzieh dich der Öffentlichkeit, verlass die Plattform mit den vielen Lichtern. Und das ist etwas, was uns Machertypen schwerfällt. Gott sagt, versteck dich an einen Ort, wo niemand hinkommt. Vielleicht auch als Schutz vor dem König und seiner Frau. Und dort bekommt er eine Ausbildung. Gott sagt mit anderen Worten zu Elias: Wir beide brauchen jetzt ungestörte Zeit miteinander. Die Stille Und die Einsamkeit waren wichtige Bestandteile seiner Ausbildung. Nicht überall immer empfänglich zu sein. Nicht immer überall noch aus einem Lautsprecher Musik zu hören. Vers 4 sagt in der Bibel: Und ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Und aus dem Bach kannst du trinken. In dieser Zeit werde ich für dich sorgen. Und Vers 5 sagt Elia, gehorchte dem Wort Jahwes und ging auf die andere Jordanseite und hielt sich im Tal des Krit auf. Seht ihr, das ist die einfachste Form von Gehorsam. Ja. Ich tue einfach, was man mir gesagt hat. Und das ist schwierig geworden. Aber das ist die simpelste Form von Gehorsam. Und nun sitzt er dort am Bach, jeden Tag frisches Wasser. Die Bibel sagt, morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch, Wasser bekam er aus dem Bach. In der Stille, Einsamkeit, allein mit Gott. Und einige Zeit später, man rechnet damit, dass diese ganze Ausbildungszeit über ein Jahr sich erstreckte. Morgens aufgestanden, es hat ihm nichts gefehlt, doch an einem Morgen merkte er, das Wasser wird immer weniger, bis das Bachbett völlig ausgetrocknet war. Einige Zeit später vertrocknete der Bach, weil es im ganzen Land keinen Regen gab. Ja, Freunde, es gibt Zeiten im Leben, da sitzt man vor einem ausgetrockneten Bachbett. Gerade ist mein Geschäft noch gut gelaufen. Von einem Tag zum anderen höre ich von meinem Arzt, dass es um meine Gesundheit nicht gut bestellt ist. An diesem Dienstagnachmittag, am 5. März, vor 4 Jahren, habe ich mit meinem Team noch geplant, wie ich nach Chile fliegen werde. Und wenige Stunden später war ich mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Vor wenigen Monaten war mein Bankkonto noch gefüllt. Und wie viele Menschen sitzen an einem ausgetrockneten Bachbett einer kaputten Ehe. Die erste Lektion, die wir heute Morgen mitnehmen in unser Leben, ist: Sei bereit. Sei bereit, wenn Gott dich an einen einsamen Ort führt. Sei bereit, wenn Gott zu dir spricht und in Ruhe und Stille mit dir reden will. Lektion 2: Gottes Anweisung und mein Gehorsam verspricht mir Gottes Fürsorge für mein Leben. Wow. Da kommt man manchmal in Situationen, wo man nicht mehr weiß, wie man da rauskommen soll. Ich vergesse es nie mehr. Es passiert mir leider nicht oft. Aber ich war unterwegs mit meiner Familie nach Österreich. Und wir hatten solche Nöte finanzieller Art, wo ich sagte, Gott, mach irgendetwas. Und ich fuhr dann nach Österreich 5, 6 Stunden lang. Und dann war ich in einer Gemeindefreizeit und ich habe immer wieder gedacht, Gott, wie wirst du das alles lösen, was wir zu bezahlen haben? Wir brauchen hier weit über 50.000 Dollar. Und dann war ich in einer Gemeindefreizeit, wir hatten es gut miteinander, die hörte auf am Sonntagabend. Und dann habe ich noch eine Nacht drangehängt oder zwei und habe in einer so einfachen Wohnung von der Gemeinde übernachten können. Mit meiner Familie, mit den 4 Kindern. Am Montagmorgen kommt so ein Auto vorbei. Ich habe den noch knapp gekannt von der Gemeindefreizeit. Der ist mir 2, 3 Mal aufgefallen. Steigt aus seinem Auto, so in einem Wurstpapier. Ich wusste, er war Metzgermeister. Okay. In einem Wurstpapier eingewickelt hat er mir so ein Bund in die Hand gedrückt. Ich habe gedacht, super, heute Abend gibt es Schinkenbrot. Ich habe das den Kindern noch gesagt. Heute Abend haben wir ein feines Abendbrot, legt das in den Kühlschrank. Und dann so um 5:30, 6 nehme ich das raus, mache es auf. Lauter Geldscheine. Über 50.000 Euro Geldscheine. Oh, da waren wir aber auf den Knien am Bett und haben Gott gedankt. Seine Anweisungen, gepaart mit unserem Gehorsam, das bedeutet oft ein Wunder. Dritte Lektion, vertraue Gott von Tag zu Tag. Er hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Er hat nicht gewusst, ob das in 2 Wochen noch klappt. Oder er hat das nur Tag für Tag. Oh, unsere Seele will für gestern, heute und morgen sorgen. Die Schweizer sind da Weltmeister. Die haben Versicherungen, auf die ich gar nicht gekommen bin, dass die existieren. Die sind so abgedeckt, dass sie eigentlich Gott gar nicht mehr brauchen. Vierte Lektion, ich will ja das kurz machen heute Morgen. Ein ausgetrocknetes, das ist ganz wichtig, ein ausgetrocknetes Bachbett ist oft ein Zeichen dafür, dass Gott mit uns zufrieden ist. Wow. Dass wir am richtigen Platz sind. Gott schneidet Dinge aus dem Leben Elias, während er alleine mit ihm für fast ein Jahr am Bach Krit Zeit verbringt. Da wurden Dinge sehr wahrscheinlich weggeschnitten, wie Angst, mangelndes Vertrauen, Stolz, Bitterkeit, Ärger. Und dann lesen wir in Vers 8, ohne vorherige Ansage. Und da kam das Wort Jahwes zu Elia, geh nach Sarephat. Ich will, dass du jetzt aufstehst und gehst. Und jetzt macht sich Elia auf den Weg. Ich kann mir vorstellen, dass er die innere Einstellung hatte, endlich vorbei. Endlich kann ich aufstehen und an einen anderen Ort gehen. Und jetzt verlassen wir das Klassenzimmer und merken, wie jetzt Elias als ganz anderer Mann das Gelernte jetzt praktisch anwenden kann. Sarepta im Hebräischen bedeutet Schmelzofen. Einschmelzen. Da da wird es warm, sogar heiß. Da kam das Wort Jahwes zu Elia. Und Gott weiß, wo du bist. Gott weiß, wo du dich im Moment befindest. Und vielleicht mit dieser inneren Einstellung sagt Elias, uff, endlich kann ich weg von hier. Endlich hört diese Zeit auf, hier am Bach Krit. Und das lieben wir ja, gell? Weggehen von einer schwierigen Situation. Und Gott sagt ihm, geh nach Sarepta, das zu Zion gehört, und bleib dort. Das Bleiben ist nicht immer unsere erste Reaktion. Wenn es schwierig wird, hauen wir lieber ab. Treu sein an einem Ort, an einem Platz, ist schwer für uns. Er marschiert ungefähr 160 Kilometer, um von einer Witwe versorgt zu werden. Vers 9b. Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. So ein bisschen demütigend. Aber irgendwie vielleicht freut sich Elias auf diese Zeit in Sarepta. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Und dort wird dich ja diese Witwe versorgen. Also ich kann mir vorstellen, er dachte, da muss ein Willkommenskomitee sicher am Ort sein. Da stehen zwei, drei Frauen schon in der Küche und werden ein Mittagessen vorbereiten. Alle erwarten mich, gehört sich ja, bin ja nicht irgendjemand. Es wurde sehr wahrscheinlich fleißig schon gekocht und der Tisch ist gedeckt. Und dann lesen wir ab Vers 10 Folgendes. Und Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Und als er ans Stadttor kam, begegnete ihm eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er sprach sie an und bat, hol mir doch ein wenig Wasser zum Trinken. Und als sie ging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring doch bitte ein bisschen Brot mit. Da sagte sie, so wahr, Jahwe, dein Gott lebt, ich habe keinen Vorrat mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf, um mir und meinem Sohn etwas zuzubereiten. Wenn wir das gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod. Herzlich willkommen in Sarepta. Ich kann mir vorstellen, der Mann hat sich gefragt, Entschuldigung, Gott, ist das nicht die Frau, die für meine Versorgung zuständig gewesen ist? Am Bach Krit wäre ich fast verdurstet. Ich habe den Eindruck, hier werde ich sehr wahrscheinlich verhungern. Und ich möchte euch das mit ins Leben geben. Der erste Eindruck an einem neuen Ort muss nicht immer der Beste sein. Manchmal ist es so, dass man den Eindruck hat, das kann nicht stimmen. Ich weiß es noch gut. Wir sind mit zwei kleinen Kindern nach Chile gekommen. Missionarsfamilie. Gleich am Flughafen hat der deutsche Missionar mir gesagt, von den 16 blauen Fässern, die wir gepackt haben, zum Teil mit Hochzeitsbildern und kleinen Babysachen, 8 davon wurden gestohlen. Herzlich willkommen in Santiago de Chile. Der erste Eindruck an einen neuen Ort. Manchmal ist es nicht der beste. Vers 12. Da sagte sie, die Witwe, so wahr Jahwe, dein Gott lebt, ich habe keinen Vorrat mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Das ist die horizontale Sicht von einem Menschen. Die Augen der Witwe sahen die Unmöglichkeiten, aber Elias sah die Möglichkeiten. Vers 13 und Vers 14. Da sagte Elia zu ihr, hab keine Angst, mach nur, was du gesagt hast, aber back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Die Augen Elias haben die Möglichkeiten von Gott gesehen. Warum? Weil er am Bach Krit gelernt hat, auf Gott zu vertrauen. Er erinnerte sich an Gottes Treue von damals. Freunde, lasst euch ermutigen, denkt an das, was in der Vergangenheit gewesen ist, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott zu seinem Wort gestanden ist. Er erinnerte sich daran, dass er jeden Tag neu von Gott versorgt wurde. Er erinnerte sich daran, dass Gott ihn nicht im Stich gelassen hatte. Versteht ihr, was ich meine? Man kann von Gottes Treue nicht reden, wenn man sie selber nicht erlebt hat. Du kannst andere nicht einladen, einen Schritt im Glauben zu wagen, wenn du es selber nie gewagt hast. Du kannst die Kerze der Hoffnung von anderen Menschen nicht neu entzünden, wenn deine eigene Kerze nicht brennt. Elias lehnt sich ziemlich weit aus dem Fenster mit dem, was er sagt. Vers 14 und 15 bereits gelesen. Das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Die Treue Gottes und der Gehorsam des Menschen. Diese Kombination produziert jeden Tag ein Wunderbrot. Und jetzt wichtig zu verstehen, vielleicht hat Elias und die Witwe mit ihrem Sohn nicht alles bekommen, was sie wollten. Aber sie bekamen alles, was sie brauchten. Gottes Führung, ich komme zum Schluss, ist oft überraschend. Und da kam das Wort Gottes zu Elias. An einem ganz normalen Tag. Gottes Führung, Freunde, ist nicht immer logisch. Analysiere sie nicht immer. Sei einfach gehorsam. Zweite Lektion aus diesem zweiten Teil der Geschichte. Der erste Eindruck ist nicht immer vielleicht der richtige. Gib deswegen nicht auf. Drittens, damit Gottes Verheißung in Erfüllung geht, braucht es zuerst von uns einen Schritt des Gehorsams. Und viertens, Gottes Fürsorge deckt oft gerade das Nötigste. Sag dafür Danke, Gott. Darf ich mit einer wahren Geschichte enden? Sie spielte sich in einer jungen Familie ab. Es war ein junges Ehepaar. Sie wünschten sich sehr ein eigenes Kind. Sie haben dafür gebetet. Sie haben mit anderen Menschen darüber gesprochen. Aber es wollte einfach nicht klappen. Sie haben gewartet. Sie haben dafür keinen gehabt. Sie haben immer wieder gehofft, aber es klappte einfach nicht. Aber dann kam der Tag. Sie ging zum Arzt und kam mit dieser Neuigkeit nach Hause. Schatz, ich bin schwanger. Oh, die haben sich gefreut. Die haben Gott gedankt. Sie haben es anderen erzählt. Sie haben Briefe geschrieben an ihre Freunde. Wir bekommen bald unser erstes Kind. Die gute Frau hat sich vorbereitet. Sie haben das Kinderzimmer eingerichtet. Sie haben noch mehr Bücher studiert. Sie haben sich auf diesen Tag gefreut. Und dann kam er endlich. Ei, war das ein Moment im Leben. Unser erstes eigenes Kind. Schon ein paar Stunden später kam der Arzt in ihr Zimmer und hat gemeint, irgendetwas stimmt nicht mit ihrem Kind. Man hat festgestellt, dass es eine unheilbare Krankheit hatte. Das Kind hat sich nicht normal entwickelt. Als die Nachbarskinder im gleichen Alter draußen auf der Wiese spielten, war ihr Kind alleine zu Hause. Als die ersten Kinder im gleichen Alter in den Kindergarten gingen, war ihr Kind allein zu Hause. Als die anderen zur Schule gingen, saß ihr Kind im Rollstuhl alleine zu Hause. Der Schmerz war immer wieder da und doch haben sie das Beste gegeben. Sie haben ihr Kind geliebt. Sie haben für ihr Kind gebetet. Sie haben sich gefreut. Aber der Schmerz war immer wieder da. Als die Kinder älter wurden, die Nachbarskinder, sind sie zur Universität gegangen. Ihr Kind konnte nicht lesen, nicht schreiben, nicht rechnen. Aber sie haben es Gott hingelegt. Sie haben dafür gebetet. Und als dann die anderen Kinder anfingen, sich zu verheiraten, Kinder zu bekommen, war der Schmerz so groß im Herzen dieser Mutter, dass sie sich hingesetzt hat und ein Gedicht geschrieben hat. Und dieses Gedicht möchte ich mit meinen Worten heute Morgen vortragen. Die Reise nach Italien. Man kauft sich einen Reiseführer, freut sich auf Italien. Bella Italia. Man stellt sich vor, man sitzt am Meer mit einem Glas Vino Rosso. Dazu eine Pizza Napolitana. Man geht in einen italienischen Kurs, lernt Italienisch, ragazzi, mille grazie, mangiare. Man freut sich auf den Sonnenuntergang. Man freut sich auf Milano, die Modehauptstadt der Welt. Rom, Petersplatz, all das. Man studiert den Reiseführer. Man betet dafür. Gott hat mir eine Bestätigung gegeben. Die Reise nach Italien. Und dann kommt der Tag. Ich steige zusammen mit meinem Mann in das Flugzeug. Der Flug dauert nur 2 Stunden. Wir freuen uns. Die Vorfreude soll bekanntlich die größte Freude sein. Und kurz vor dem Landeanflug höre ich über den Lautsprecher: Sehr verehrte Gäste, in wenigen Minuten landen wir in Amsterdam. What? Holland? Ich habe mich doch vorbereitet für Italien. Gott, du hast mir in deinem Wort bestätigt, es wird Italien sein. Und du landest in Amsterdam, steigst aus dem Flugzeug und siehst nur Tulpen. Du setzt dich an den Frühstückstisch und isst Edamer-Käse. Du gehst spazieren und siehst Windmühlen. Alles flach. Du denkst, sitze ich im verkehrten Film? Ich weiß es. Hier sind Menschen heute Morgen, die Gott fragen: Was? Warum ist mir das passiert? Ich habe nie gedacht, dass meine Ehe zerbrechen würde. Ich habe immer geglaubt, dass mein Geschäft florieren wird. Ich habe immer ganz andere Vorstellungen von meinen Kindern gehabt, als das jetzt in der Realität ist. Und das Schlimmste, ich wollte eigentlich gesund bleiben bis ins hohe Alter. Wie das auch ist in deinem Leben, weißt du was? Danke Gott für Holland. Auch dort wirst du entdecken, dass es gute Dinge gibt. Gott ist mit uns in einem Ausbildungslager. Er bereitet uns vor, damit wir mit ihm zusammen für alle Ewigkeit regieren können. Da müssen wir uns nicht verwundern, dass er manchmal Lehrmethoden sich aussucht, die für uns so unlogisch erscheinen. Er hat es gemacht bei Josef und er hat es gemacht bei vielen anderen und auch bei Elias. Wenn Gott mit dir am Arbeiten ist, dann sei in seiner Hand ein gehorsames Kind. Er meint es gut mit dir. Jesus, wir danken dir, dass du es gut meinst mit uns. Danke, dass wir auf diesem Weg mit dir, und wenn er auch steinig ist, erleben dürfen, wie deine Liebe uns umgibt, deine Fürsorge uns umgibt. Wir wollen dir danken für das, was du auf unserem Lebensweg hinlegst. Wir wollen dir vertrauen an diesem Tag und den nächsten, dass du uns immer versorgst mit dem, was wir brauchen. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen.